Ja, vielen Dank. Ich muss mich noch so ein bisschen aufbauen, denn ich habe euch was mitgebracht. So. Und eigentlich dachte ich, ich muss sowas anmoderieren wie, oh, das war voll schwierig, das zu finden. Aber ehrlich gesagt war es ganz einfach. Ich bin einfach in den Edeka gelaufen und da waren sie. Nämlich Erdbeeren habe ich euch heute mitgebracht. Ich hoffe, ihr seht sie ein bisschen. Ich stelle sie mal dahin. Schon verrückt. Man kriegt einfach im Herbst auch Erdbeeren so. Überall, Rewe, Edeka, überall gab es Erdbeeren. Aber ich habe sie euch mitgebracht, weil ich euch was verdeutlichen will heute Morgen. Denn ich habe eine kleine Tochter, sie ist 4 Jahre und sie liebt Erdbeeren. Und wenn ich sage, sie liebt Erdbeeren, dann meine ich das auch so richtig. Sie liebt sie. Ihr kennt doch so Freundebücher, oder? Die man so hin und her schickt, im Kindergarten, in der Schule, wo man so ausfüllt, wie heißt du, wie alt bist du. Und da steht immer die Frage drin, was ist dein Lieblingsessen? Und dann schaut man so, was haben die anderen Kinder so geschrieben? Und die schreiben dann sowas wie Eis, natürlich Heiko Eis, oder Schokolade, Spaghetti, oder wir sind im Schwabeländle, Maultaschen. Aber ich muss sie ja gar nicht mehr fragen, ich muss da immer reinschreiben, Erdbeeren. Also, sie liebt Erdbeeren. Wenn ich mit meinen 3 Kindern im Supermarkt bin und sage, okay, jeder von euch darf sich eine Sache raussuchen, dann rennt meine große Tochter zu den Chips und holt sich so eine Chipstüte. Mein mittlerer holt sich so Gummidinger. Und Luise, meine 4-jährige Tochter, steht da, wo ist die Obstabteilung, Mama? Wo sind die Erdbeeren? Und es läuft immer gleich ab. Wir nehmen diese Erdbeeren, wir kaufen sie, ich kaufe sie ihr gerne, wir waschen sie, wir packen sie in so ein Schälchen rein. Dann danken wir Gott natürlich dafür. Wir sind eine gute Christenfamilie, wie man das so macht. Und dann sage ich Amen. Und dann macht meine Tochter so, zack, nimmt die Erdbeeren zu sich und fängt sie an zu essen. Eine nach der anderen. Und ich stehe so da oder sitze so da und sage irgendwann, Luise, dürfte ich vielleicht unter Umständen, wenn es okay wäre, du hast ja so viele und ich gar keine, also vielleicht könntest du mir ja eine Erdbeere abgeben. So, ich würde mich echt freuen über eine Erdbeere. Und dann schaue ich in ihr engelsgleiches Gesicht, wer sie kennt. Sie hat so große blaue Augen und so blonde Löckchen, die ihr ins Gesicht fallen. Und die Lippen sind schon ganz rot von den vielen Erdbeeren, die sie genascht hat. Und dann schaut sie mich an und sagt, nö, sind meine Erdbeeren. Immer gleich. Also ich möchte heute Morgen über ein Thema predigen, das heißt Großzügigkeit. Großzügig leben. Und ich sehe schon vielleicht so die ersten Schweißtropfen beim einen oder anderen, oh je, bei dem Thema, so Schwabenschweiß. Aber ihr braucht keine Angst haben, heute Morgen ist nicht das Ziel, dass nachher unser Spendenkessel besonders voll ist. Das Ziel ist nicht, dass ihr so einen großzügigen Geldbeutel habt, sondern dass ihr ein großzügiges Herz bekommt. Ja? Es geht um ein göttliches Prinzip, was wir alle in unserem Herzen fester werden lassen dürfen. Und dieses Prinzip zieht sich durch die Bibel an ganz vielen Stellen und lautet, jemand, der andere segnet, wird selbst gestärkt. Und wer anderen zu trinken gibt, dessen Durst wird ebenfalls gestillt. Und ich möchte noch kurz dafür beten. Gott, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir glauben, dass dein Wort Kraft hat und bitten dich, dass du heute Morgen unsere Herzen anrührst, dass wir durch dein Wort ermutigt werden, Schritte zu gehen, um dir ähnlicher zu werden. Amen. So, lasst uns den Vers nochmal genauer anschauen. Er steht in Sprüche 11,25. Jemand, der andere segnet, wird selbst gestärkt und wer anderen zu trinken gibt, dessen Durst wird ebenfalls gestillt. Wer etwas gibt, bekommt etwas. Das scheint auf den ersten Blick ja eigentlich unlogisch zu sein, oder? Das ist auch der Grund, warum meine 4-jährige Tochter mir nichts abgeben möchte von ihren leckeren Erdbeeren. Wenn ich dir eine Erdbeere abgebe, dann habe ich ja eine Erdbeere weniger. Wenn ich 10 Erdbeeren habe, ich gebe dir eine, habe ich 9 Erdbeeren, oder? So rechnen wir in der Welt nach Adam Riese. Keine Ahnung, wer das war, aber egal. Und das funktioniert ja nicht nur mit Erdbeeren so, das funktioniert ja mit allen Bereichen in unserem Leben. Wenn ich meinen Samstagmorgen opfere, der heilige Schwaben Samstagmorgen schafft Arbeitsbereichstag, ja, und dir beim Umzug helfe, dann ist nachher mein Rasen nicht gemäht zu Hause, oder? In der Regel. Aber neben dieser ja logischen Rechnung steht ein göttliches Prinzip mit einer anderen Rechnung. Wer andere segnet, wird selbst gestärkt. Und es wird auch übersetzt mit wird reichlich gesättigt. Und das hebräische Wort, ich habe jetzt so eine App, da kann man so rumklicken, dann weiß man mal alles, was das heißt, das ist richtig cool. Und das hebräische Wort, was dahinter steht, das heißt deshen. Und deshen bedeutet, dass man selbst so viel bekommt, dass man trieft, dass man fett wird, dass man so viel hat, dass man sogar so Reserven anlegt, ja, weil Fett sind ja so Reserven. Also man hat, bekommt mehr, als man selber braucht. So, wenn was gesättigt ist, dann ist so viel drin, dass da nichts mehr reinpasst. Und ich finde, das ist doch ein krasser Zuspruch für uns, oder? Den wir dort in der Bibel lesen. Da steht nicht, hey, wenn du was abgibst, dann kommst du auch gerade so über die Runden. Nein, da steht, Dishen, du wirst reichlich gesättigt sein. Hey, du brauchst keine Angst vor Großzügigkeit zu haben. Du brauchst keine Angst haben, dass du was verlierst, wenn du was abgibst, sondern dass du selbst dadurch reich gesegnet wirst. Und wir befinden uns am Ende dieser Themenreihe, was bringt's, das bringt's. Und wenn wir ehrlich sind, fällt es uns ja nicht immer so leicht, großzügig zu sein. Ich finde, es ist so ein typisches Aber-Thema. So, klingt richtig gut, aber großzügig leben, richtig gut, bin ich voll dafür, aber bei mir passt es jetzt gerade nicht so. Aber ich kann gerade nicht so. Aber vielleicht für die anderen, aber bei mir, nee, jetzt gerade nicht so. Und ich denke, wenn wir diesem Aber zu viel Raum geben in unserem Leben, dann verpassen wir Dishen. Dann verpasst du Dishen für dein Leben. Wir verpassen es, reichlich gestärkt zu werden. So, was bringt Großzügigkeit? Die Antwort in der Bibel ist eindeutig, nämlich Segen. Und zwar nicht nur für den, der großzügig beschenkt wird, sondern auch für den, der eben den anderen großzügig den anderen beschenkt. Im 2. Korintherbrief, Vers 9, erläutert Paulus dieses göttliche Prinzip noch mal genauer. Und das Kapitel ist überschrieben mit den Worten, wie Christen geben sollen. Wie? Also ich finde, wir als Christen, wir beschäftigen uns ganz oft mit der Frage, was sollen wir eigentlich geben? Und ihr kennt es vielleicht, es hat sich so dieser sinnvolle Richtwert eingespielt bei uns in den Freikirchen, wir geben 10%, ne? 10% unseres Einkommens. Und was habe ich mir schon den Kopf zerbrochen? Ich denke auch manchmal ein bisschen viel nach. Aber dann denke ich so, 10% von brutto oder von netto? Kindergeld dazu ist eigentlich für die Kinder. Muss ich da dann auch 10% geben? Steuerrückzahlung dann trotzdem nochmal 10% geben? Wenn ich was erbe, 10% geben? Dann alles in die Kirche oder darf davon noch was in die Mission oder in ein Hilfswerk? Oder. Und ich weiß nicht, wie du zu diesem Zehnten stehst, ja? Ob du das erste Mal davon heute hörst und denkst, hä, was, 10%? Oder ob du sagst, theologisch fand ich das sowieso schon alles immer irgendwie fragwürdig mit diesen Prozenten. Oder du sagst, mich stresst es voll, dass hier irgendwie diese 10% rumschwirren. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Das ist heute Morgen vollkommen egal. Es geht nicht darum, was du geben sollst, sondern wie Christen geben sollen. Und Paulus schreibt dazu an die Kirche, an die Gemeinde in Korinth. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Paulus vergleicht das Geben mit dem Säen und benennt hier eine Gegebenheit, die jeder kennt, der schon mal was angepflanzt hat. Hast du schon mal was angepflanzt in deinem Leben? Das war ziemlich hip, auch während Corona hat jeder irgendwie auf einmal was angepflanzt, ich auch. Und wenn du Kartoffeln hast, sagen wir, du hast 10 Kartoffeln und wenn du dich entscheidest, nicht alle Kartoffeln zu Pommes zu machen und sie alle zu essen, sondern du nimmst eine Kartoffel und setzt sie wieder in die Erde und kümmerst dich ein bisschen drum, dann hast du nach der Ernte wieder 10 Kartoffeln. Ja? So, wenn du 2 ansetzt, hast du 20 Kartoffeln. So, die erste Antwort auf die Frage, wie Christen geben sollen, lautet also, behalt nicht das, was du hast, alles für dich, sondern gib etwas davon ab, dann wird es sich vermehren. Und interessant ist ja an der Stelle, dass Paulus jetzt nicht irgendwie Druck macht und dann sagt, oh, jetzt gebt aber alle mindestens 10%. Er sammelt nämlich für die Kirche in Jerusalem, für alle, die es genauer wissen wollen, und er sammelt Geld für diese Kirche. Nein, er sagt, es geht jetzt nicht darum, was du geben sollst, sondern er schaut sich nochmal das Wie genauer an. Er sagt nämlich, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Man könnte quasi zusammenfassen, die Antwort auf die Frage, wie Christen geben sollen, lautet, gib großzügig, gib freiwillig und gib fröhlich. Und dieses gib freiwillig wird auch übersetzt mit nicht widerwillig und nicht widerwillig kommt wiederum von dem Wort Traurigkeit und Kummer. Paulus stellt quasi 2 Gefühle gegenüber. Er sagt, hey, du sollst nicht traurig sein, wenn du großzügig bist, du sollst fröhlich sein. Denn das liebt Gott, wenn du fröhlich geben kannst. Aber ganz ehrlich, wie kann es denn gehen, dass ich fröhlich bin, wenn ich was hergebe? Ja, dass ich etwas nicht hinterher trauern muss, wenn ich es abgebe. Es liegt ein großer Segen darin, wenn wir großzügig sind, ne? Deschen. Und ich habe heute Morgen 3 Punkte mitgebracht, so um sich das Thema Großzügigkeit mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und uns darüber Gedanken zu machen, wie kann das denn klappen, dass wir fröhlich sind, wenn wir was geben, wenn wir Dingen eben nicht hinterher trauern müssen. Und 3 Punkte, die uns vielleicht auch aufzeigen, warum es uns manchmal schwerfällt, großzügig zu sein, was uns vielleicht auch hindert, um großzügig zu sein. Und ich hoffe, dass dich vielleicht einer dieser Punkte anspricht. Du musst nicht alle 3 mitnehmen, aber vielleicht gibt es ja einen Punkt, wo du heute Morgen mitnimmst und wo du dich herausfordern lässt. Und der erste Punkt lautet, ein dankbares Herz ist ein großzügiges Herz. Dankbarkeit und Großzügigkeit gehören zusammen. Ein Mensch, der nicht dankbar ist, der kann auch nicht großzügig sein. Wenn es dir schwerfällt, großzügig zu sein, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob du dankbar bist? Dankbarkeit entsteht dann, wenn ich das Gute in meinem Leben erkenne und wertschätze. Wenn ich erkenne, um es nochmal mit den Erdbeeren hier zu sagen, dass ganz schön viele Erdbeeren in meinem Schälchen drinne sind. Da ist ein ganzer Haufen Erdbeeren da. Und Großzügigkeit teilt dann das Gute, was ich erkannt habe in meinem Leben, mit anderen. Wer sich bewusst macht, was er alles bekommen hat, kann großzügig geben. Aber was machen wir Menschen? Anstatt dankbar in unser Schälchen zu schauen, wir fangen an, uns umzuschauen und in die Schälchen der anderen zu blicken. Und irgendwann, ach du Zufall, entdecken wir ein Schälchen, da sind mehr Erdbeeren drin. Da sind vielleicht größere Erdbeeren drin, da sind auch schönere, ich habe es probiert zumindest, Erdbeeren drin. Ja, seht ihr das? So. Und ich dachte ganz lange Zeit, dass ein Hauptproblem dieser Welt ist eigentlich, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Und dann habe ich aber ein bisschen drüber nachgedacht und umso mehr ich drüber nachdenke, komme ich eigentlich zu dem Entschluss, dass das Problem eigentlich nicht ist, dass wir uns vergleichen, sondern dass wir uns mit dem Falschen vergleichen. Ich will es mal an einem Beispiel klar machen. Ich war vor kurzem bei einer sehr, sehr lieben Freundin zu Hause und die haben ein neues Haus gebaut. Und es ist richtig, richtig schön, so richtig durchgestylt und alles ist neu und es ist richtig schön. Es war so schön, dass als ich nach Hause kam, ich mein Zuhause gar nicht mehr so ganz schön fand wie davor. Kennt ihr das? Ja? So im Vergleich zu ihrem Haus war mein Haus dann nicht mehr ganz so schön. Und wisst ihr? In ihrem Schälchen waren mehr Erdbeeren drin. Ich habe die gesehen. Aber hey, es gibt 1,6 bis 1,8 Milliarden Menschen, ich habe es nachgelesen, die haben auf dieser Welt kein Dach über den Kopf oder leben in miserablen Wohnverhältnissen. Wusstest du das? Da geht es nicht darum, hey, dass meine Sockelleisten im Flur noch immer nicht schön angebracht sind oder ich nicht so ein cooles Holzsitzfenster habe wie meine Freundin, sondern da geht es darum, dass Menschen kein Dach über dem Kopf haben. Die haben keine Toilette, die haben kein Wasser, die haben keinen Strom. Da geht es nicht darum, ob jedes Kind ein extra cooles Zimmer hat, nur für sich, sondern da geht es darum, dass die Kinder nicht furchtbar krank werden im Winter, weil sie auf dem Boden schlafen und man keine Heizung hat. Und was mache ich? Ich sehe nicht die 1,8 Milliarden Schälchen, wo weniger drin ist, sondern ich suche das eine, wo mehr drin ist und störe mich irgendwie an dem. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ich weiß, das war jetzt nicht so irgendwie so nett zu hören, ja, es war eher ein bisschen hart, aber ich möchte dich ermutigen, schau mal in dein Schälchen rein. Suche doch bewusst nach dem Guten in deinem Leben und du wirst erkennen, dass du reich bist. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Es gibt noch viel, viel mehr, wofür wir dankbar sein können. Aber das waren welche, die mir wichtig waren. Der erste Punkt ist, sei dankbar für deine Begabungen. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Und ich weiß nicht, was deine Begabungen sind, aber ich weiß, dass jeder von uns Begabungen hat. Vielleicht kannst du gut zuhören, vielleicht bist du praktisch begabt, vielleicht kannst du besonders gut anpacken, vielleicht kannst du Dinge gut organisieren oder du kannst gut Ordnung herstellen. Ich weiß es nicht, vielleicht bist du kreativ. Aber ich weiß, dass du Begabungen geschenkt bekommen hast und dass du den anderen damit dienen sollst. Ein weiterer Punkt ist, hey, sei dankbar für die Versorgung in Deutschland. Ich werde immer ein bisschen garstig, wenn Leute anfangen, über unser Gesundheitssystem zu meckern. Und ich weiß, es läuft nicht alles perfekt bei uns, das möchte ich auch gar nicht sagen. Aber wenn ich krank bin, innerhalb von 48 Stunden sitze ich doch bei meinem Hausarzt spätestens, kriege eine Krankmeldung und muss mir keine Sorgen darüber machen, dass die Miete deswegen jetzt nicht bezahlt wird, oder? So viele Menschen erleben das ganz, ganz anders auf der Welt. Und sich dessen auch mal wieder bewusst zu werden und zu sagen, krass, wir leben in einem Land, wo wir so gut versorgt sind. Sei dankbar für deine Freiheiten und den Frieden, den wir erleben. Und wir merken doch gerade, dass Frieden nicht selbstverständlich ist auf dieser Welt. Und wir können so dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo wir Freiheiten haben, wo wir Frieden haben. Und dann sei dankbar für deine Kirche. Auch hier, was für ein Privileg, dass wir uns alle hier heute Morgen treffen dürfen. So viele Christen werden auf der Welt verfolgt. Die haben keine Chance, sich sonntags irgendwie öffentlich zu treffen. Die müssen das heimlich machen oder zahlen mit ihrem Leben dafür. Hey, was für ein Privileg. Lasst uns das auch immer wieder bewusst werden, dass es ein Geschenk ist. Und dann auch ganz konkret, hey, nörgel nicht an den Kleinigkeiten rum, die dir hier vielleicht nicht passen an dieser Kirche. Kein, die Folien wurden zu spät geklickt oder kein, die Kekse sind ausgegangen nach einer halben Stunde oder die Band hat schon wieder kein englisches Lied gespielt oder was weiß ich, es gibt so viele Ös und Nörgeleien, die wir machen können. Nein, wir können auch dankbar auf das schauen, was die Menschen heute Morgen alles gebracht haben und investieren, oder? Damit wir Gottesdienst feiern können, was so viele investieren, nachher auch im Kaffeeteam, welcome, es gibt so viele Sachen, wo Menschen sich einbringen. Hey, sei dankbar für deine Kirche und sei auch dankbar für andere Menschen, für die Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Ich weiß, Menschen können manchmal echt anstrengend sein, oder? Ja, schon, oder? Aber wisst ihr, was die einzig schlimmere Sache als anstrengende Menschen um sich herum zu haben ist? Keine Menschen um sich herum zu haben. Einsam zu sein. Ich habe eine Nachbarin, die redet die ganze Woche mit niemand, weil da niemand ist. Die ist einsam und ich glaube, die wird sich wünschen, dass da wenigstens ein paar Menschen sind, auch wenn sie ein bisschen anstrengend wären. So sei doch dankbar für die vielen Menschen, die um dich herum sind. Und by the way, du und ich, wir sind auch anstrengend. Wir alle sind anstrengend, ja? Und ich habe es in der Vorbereitung noch aufs Herz bekommen, hier einen Punkt ganz konkret anzusprechen. Das hat Gott mir wichtig gemacht. Ich habe den Eindruck, dass heute Morgen ein paar sitzen, die hören sollen, hey, sei dankbar für deinen Partner. Und sei dankbar für deine Partnerin. Suche nach dem Guten in deinem Partner und schätze es wert. Und dann sei großzügig darin, über Fehler hinwegzusehen. Sei großzügig darin, Dinge zu vergeben. Sei großzügig darin, dem Partner zuzugestehen, die Dinge auch anders anzugehen, wie du es selber tun würdest. Mein Mann Uwe und ich, wir sind seit 18 Jahren verheiratet. Ja, wir hatten gestern Jahrestag, 22 Jahre sind wir jetzt gemeinsam unterwegs. Ja, ja, nicht mal da heute. Aber also es ist eine echt lange Zeit, wenn man darüber so nachdenkt. Und letztes Jahr wurde ich mal gefragt, hey, Ola, wie schafft man es denn, so lange verheiratet zu sein? Und ich habe mir so Gedanken gemacht, ja, wie schafft man das eigentlich? Und am liebsten würde ich sagen, hey, ist alles easy, das läuft, ist doch super einfach. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist nicht einfach. Es ist manchmal ganz schön schwierig, so lang gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich habe mir überlegt, okay, wie schafft man das denn? Und ich denke, ein Schlüssel neben vielen anderen, aber ein wichtiger Schlüssel ist, nicht müde zu werden, nach dem Guten im Partner zu suchen und dafür dankbar zu sein. Eben nicht auf den Dingen herumzukauen, die mir alle nicht passen und die ich schwierig finde und die mein Partner gefälligst zu sein lassen hat. Hey, wusstest du, dein Partner wurde nicht dazu geschaffen, alle deine Bedürfnisse zu erfüllen? Ganz viele Konflikte entstehen dadurch, dass wir denken, dass für all meine Bedürfnisse mein Partner da zu sein hat oder meine Partnerin. Aber wenn ich meine Bibel aufschlage, dann lese ich, dass ich mit meinen Bedürfnissen erstmal zu Gott kommen soll, oder? Dass er derjenige ist, der immer Zeit für mich hat, der mir immer Trost schenkt, der mir Frieden gibt, dass er der Einzige ist, der mich überhaupt bedingungslos lieben kann, der die Quelle ist für alle Erfüllung. Ich denke, oft überfordern wir unsere Ehen und unsere Partnerschaften, indem wir uns vollkommene Erfüllung von ihnen erwarten. Deswegen schau auf das Gute in deinem Partner und sei dankbar dafür. Aber nicht nur Dankbarkeit und Großzügigkeit hängen zusammen, sondern auch Liebe und Großzügigkeit. Ein liebendes Herz ist ein großzügiges Herz. Man könnte sagen, geben ist praktizierte Liebe. Wer liebt, fragt nicht, was bekomme ich, sondern was kann ich geben. Um es in dem Beispiel der Erdbeeren zu sagen, nochmal, ich kaufe meiner Tochter Luise die Erdbeeren, weil ich sie liebe. Auch wenn ich genau weiß, dass ich keine davon abkriege. Das hält mich nicht davon ab, ihr trotzdem diese Erdbeeren immer wieder zu kaufen, ja, weil ich sie liebe. In Johannes 3,16 steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, nämlich Jesus, für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Geben ist praktizierte Liebe, auch hier. Aus Liebe zu dieser Welt gibt Gott seinen Sohn Jesus Christus. Dieser stirbt stellvertretend für meine, für deine Verfehlungen am Kreuz, damit ich mit Gott in Ewigkeit verbunden sein kann. Hey, was für ein Liebesakt, was für ein Geschenk, das wir Menschen erfahren dürfen, ohne dass ich irgendwas dafür habe tun müssen, irgendwas habe leisten müssen, gibt Gott seinen Sohn. Johannes fasst es so zusammen. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Jesus wird mal gefragt, hey Jesus, was ist eigentlich das Wichtigste, was die Menschen hier auf dieser Welt so machen sollen? Um was geht es in dieser Welt eigentlich? Und Jesus antwortet mit dem Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil du selbst das größte Liebesgeschenk bekommen hast, sollst du nun auch lieben. Gott und die Menschen nämlich. Wir wurden zuerst geliebt und jetzt sollen wir lieben. Und wenn das das Wichtigste ist, was wir Menschen machen sollen, Gott lieben und die Nächsten zu lieben, dann müssen wir uns, denke ich, immer mal wieder auch hinterfragen. Tue ich das eigentlich wirklich? Liebe ich Gott und liebe ich meinen Nächsten wirklich wie mich selbst? Oder sind es einfach nur Floskeln in meinem Leben, die keine Auswirkungen haben? Hey, liebst du Gott? Liebst du Gott? Ich weiß ja nicht. Also ich glaube, ihr würdet wahrscheinlich vielleicht alle ja klar rufen, wenn ihr jetzt nicht so platt wärt. Aber ich würde auf jeden Fall ja klar rufen, wenn ich jetzt da sitzen würde. Genau. Und aber ich denke, wenn wir hier ja klar sagen, dann müssen wir uns ab und zu doch auch die Frage stellen, wie zeigt sich das denn? Wir erinnern uns, geben ist praktizierte Liebe. Sind wir denn wirklich bereit, auch Gott was zu geben? Und ich denke, es ist manchmal wie die Situation mit meiner kleinen Tochter und wieder den Erdbeeren. Gott schenkt uns doch so viel, oder? Er liebt uns so sehr und er hat uns zum Beispiel alle Zeit, die wir auf dieser Welt haben, haben wir von Gott geschenkt bekommen. Er hat mein Erdbeerschälchen mit Zeit gefüllt. Ich habe überhaupt nichts dafür getan. Niemand von euch hat irgendwas dafür getan, dass euer Erdbeerschälchen voll ist mit Zeit. Und ich stehe da mit meinen Erdbeeren und esse die so. Und ich denke so, Gott steht so da, darf ich vielleicht auch mal eine haben? Und ich sage, nö, meine Erdbeeren. Dir Zeit schenken? Nö, meine Erdbeeren. Was für dich opfern, was hergeben für dich, was loslassen? Nö. Meine Erdbeeren. Aber er hat dich zuerst geliebt und Gott erträgt die vielen Nös. Aber er wünscht sich auch so sehr, zurückgeliebt zu werden. Er wünscht sich diese Beziehung mit dir. Er hat seinen Sohn zu 100% gegeben. Und was sind wir bereit zu geben? Und ich hoffe, dass das dich jetzt nicht stresst oder so, weil Gott hat dich zuerst geliebt, ganz ohne, dass du jetzt was tun müsstest. Ja, verstehst du? Du musst nichts tun. Ich kaufe meiner Tochter auch die Erdbeeren und sie muss mir keine geben. Aber wie groß ist meine Freude, wenn sie doch es mit mir teilt. Und ich feiere es, denn es zeigt mir einfach, ich bin ihr nicht egal. Nun sollen wir aber ja nicht nur Gott lieben, sondern wir sollen auch noch unseren Nächsten lieben, unsere Mitmenschen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Aussage geht. Also wenn du Probleme hast, andere Menschen zu lieben, dann kann ich das voll gut nachvollziehen. Wirklich. Ich glaube, das Wort Liebe führt bei uns Menschen zu so einer romantischen Vorstellung von Gefühlen, die wir haben müssten, oder? So, wir denken, ich brauche maximal positive, emotionale Gefühle, um jemanden lieben zu können. So viele rosa-rote, blinkende Herzen, die so neben mir aufpoppen. Aber wenn wir ehrlich sind, das schaffen wir ja nicht. Das schaffe ja nicht mal ich. Das schaffe ich nicht mal mit meinen Kindern oder Ehepartner die ganze Zeit. Aber was wäre es, wenn es beim Lieben ja gar nicht um diese Emotion geht, sondern darum, dass wir was geben. So wie Gott auch gegeben hat aus Liebe. Wenn es darum geht, dass ich die Menschen um mich herum wahrnehme, ihre Not mir nicht egal ist und ich ihnen dann etwas geben. Und die Leute zur Zeit Jesus, die wollten es auch irgendwie genauer wissen. Die waren irritiert von dieser Aussage, die Jesus gemacht hat mit dem Doppelgebot und waren so, ja, Gott lieben, okay, da kommen wir noch drauf klar. Aber Jesus, hä, wie sollen das jetzt mit dem Nächsten sein? Wer ist denn mein Nächsten? Welchen Nächsten soll ich denn lieben? Wie meinst du das? Und Jesus erklärt es ihnen mit einem Gleichnis, mit einer Geschichte. Und ich fasse jetzt die Geschichte etwas flotter zusammen, aber ihr könnt sie gern nachlesen in Lukas 10, in eurer Kleingruppe oder heute Mittag beim Kaffee oder was auch immer ihr tut. Also, ein Mann, ein Jude, war unterwegs auf einer Straße und wird überfallen von Gangstern, so brutal niedergeschlagen, liegt so halbtot am Boden. Dann kommt ein Priester, läuft hin, sieht ihn, geht weiter. Dann kommt ein Levit, das war so ein Mitarbeiter des Tempels, der Kirche damals, sieht ihn und geht auch weiter. Und dann kommt eine dritte Person, ein Samariter. Und Juden und Samariter waren damals nicht Best Friends. Die hatten ziemlich viel Ärger miteinander und Konflikte. Und es gab viele Gründe für den Samariter, weiterzugehen. Aber es steht dort, dieser Samariter läuft vorbei, sieht ihn. Und jetzt wird es spannend, denn dort steht dann, und er bekam Mitleid mit ihm. Mitleid. Er schaut ihn an und er leidet mit dieser Person, mit diesem Menschen, der da halbtot am Boden liegt, mit. Und dann versorgt er ihn, er schüttet Öl und Wein auf seine Wunden, er packt ihn irgendwie und packt ihn in den Gasthof und gibt da dem Wirt auch noch Geld, damit er versorgt wird und gesund gepflegt wird. Und Jesus macht mit dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter klar, was Liebe deinen Nächsten ganz konkret bedeutet. Es bedeutet nämlich hinzusehen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht meine favorite person ist, einfach weil die Person da ist. Auch wenn da keine rosa Herzen in Sicht sind und blinken, gell? Es bedeutet, dass der andere, der Nächste mir nicht egal ist. Und dazu braucht es diese Herzchen nicht, die ich fühlen muss. Nur die Bereitschaft, stehen zu bleiben und nicht weiterzugehen. Zu überlegen, was wäre eigentlich, wenn ich diese Person wäre? Wie würde ich mich fühlen? Und dann, als Folge, ist der Samariter großzügig. Er gibt sein Öl und Wein, er gibt seine Zeit, indem er diesen Kranken wohin bringt und er gibt sogar noch Geld, damit er versorgt werden kann. Hey, schau dir doch mal die Menschen in deinem Umfeld an. Wenn ich in mein Umfeld genauer hinschaue, dann sehe ich da Familien, die kämpfen. Ich sehe Menschen in finanzieller Not, ich sehe Menschen, die hoffnungslos sind. Ich sehe Menschen, die einsam sind. Ich sehe letztendlich Menschen, die Liebe brauchen, oder? Die jemanden brauchen, der hinsieht, es aushält, mitfühlt und dann großzügig bereit ist, von dem, was er selbst hat, zu geben. Hey, lasst uns doch, die wir selbst so viel von Gott bekommen haben, großzügig sein. Und dazu braucht es oft gar nicht viel Geld, oder? Es braucht oft einfach nur ein offenes Ohr, vielleicht eine kurze Nachricht, eine helfende Hand. Eine Geste, du bist nicht allein. Ein, ich denke an dich im Gebet. Mir ist es nicht egal, wie es dir geht. Und es geht nicht darum, dass wir die ganze Welt retten müssten. Das macht die Geschichte eben auch klar. Sondern, das dort zu praktizieren, wo du gerade bist, mit den Menschen, die deine Nächsten sind. Ein liebendes Herz ist ein großzügiges Herz. Und der letzte Punkt, der mir heute Morgen noch wichtig ist, lautet, ein freies Herz ist ein großzügiges Herz. Das Thema Großzügigkeit ist ganz oft mit Ängsten verbunden. Ich habe vorhin so ein bisschen flapsig vom Schwabenschweiß gesprochen, gell? Aber wenn wir was geben sollen, haben wir eben oft nicht die Idee von Deschenen von Augen. Ich werde selbst gestärkt, sondern ich sehe erst mal das, was ich weniger habe, wenn ich was abgeben soll. Und das macht was mit mir und meinem Herzen. Es ist uns Menschen irgendwie oft unglaublich wichtig, Dinge zu haben oder zu besitzen. Ein schönes Haus, ein tolles Auto, der schicke Urlaub, das neue Handy. Aber warum eigentlich? Warum ist es uns so wichtig? Und versteht mich nicht falsch, es ist ja voll okay, Dinge zu haben. Wir alle haben Dinge. Ich habe Dinge, du hast Dinge, alle haben Dinge. Aber hast du dich schon mal hinterfragt, warum ist es mir wichtig, etwas zu haben? Vielleicht musst du was haben, um wert zu sein? Ist meine Identität davon abhängig, was ich habe? Ist es mir wichtig, was andere über mich denken? Dass sie mir vor allem den erfolgreichen Typen sehen, der Karriere macht oder die wohlhabende Familie im schönen Haus? Was gibt dir deinen Wert im Leben? Mich hat in letzter Zeit eine Geschichte bewegt, die medial auch überall zu lesen und zu sehen war, nämlich die Geschichte von Wolfgang Krupp. Vielleicht habt ihr auch von ihm gehört. Die Schlagzeile lautete etwa so: Wolfgang Krupp versucht sich mit über 80 Jahren das Leben zu nehmen. Ein Mann, der nach außen alles erreicht hat. Die große schwäbische Firma Trigema, 1200 Mitarbeiter hat er 50 Jahre lang geleitet. Hey, 100 Millionen Euro sind in seinem Privatbesitz. Der ist richtig, richtig reich. Und er hat scheinbar auch eine gute Familie. Seit 37 Jahren verheiratet, keine Scheidung, keine Skandale, wie man es so oft erlebt. 2 Kinder. Und dann kann er endlich, wie er es sich immer gewünscht hat, seine Firma an seine 2 Kinder abgeben. Das war sein großer Traum, dass die Nachfolge antreten. Und dann passiert's. Und dann könnt ihr doch mit über 80 Jahren, könnt ihr doch dastehen und sich so auf die Schulter klopfen, oder? Und könnt sagen, ich hab's geschafft. Könnte stolz sein, könnte sein Leben genießen, oder? Aber was macht er? Er fragt sich eine Frage und die nagt an ihm. Und die lautet, werde ich überhaupt noch gebraucht jetzt? Jetzt, wo die Firma ohne mich klarkommt? Die Arbeit war sein Leben. Die Arbeit hat seinen Wert ausgemacht. Und was bleibt jetzt, wenn das jetzt weg ist? Bei ihm blieb da nur noch Angst. Ich werde nicht mehr gebraucht. So viel Geld, so viel erreicht nach außen und trotzdem so viel Angst in einem Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich bewegt es sehr. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen. Hey, du bist mehr als dein Kontostand. Du bist mehr als dein Auto. Du bist mehr als deine Karriere. Du brauchst dich nicht durch deine Leistung oder die Meinung anderer definieren. Du musst nicht an dir selbst zweifeln, ob du überhaupt gut genug bist, ob du überhaupt was hast, was du weitergeben kannst. Sarah Lorenz-Bohlen, Pastorin von der Kirche in Pott, sie passt fast so schön zusammen. Sie sagt, dein Wert steht auf einem anderen Fundament. Und das ist deine Identität in Christus. Du bist wunderbar gemacht, von Gott geliebt, wertvoll und kostbar, erlöst aus Gnade, erwählt und makellos, gerecht gesprochen und heilig, Gottes Kind, Teil seiner Familie, erfüllt von seinem reichen Segen, ausgerüstet, fähig, begabt und stark im Herrn. Hey, du hast so viel zu geben, weil deine Identität in Christus gründet. Gott hat dich reich ausgestattet. Du darfst gewiss sein, dass du einen Gott an deiner Seite hast, dem alles möglich ist und von dem alle Versorgung kommt. Paulus schreibt es dann weiter an die Gemeinde in Korinth. Und ich liebe diese Stelle, denn er schreibt, er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. Auch hier wieder dieser Gedanke von Duchenne. Und so könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Ich liebe diese Stelle, aber diese Stelle ist auch eine riesige Herausforderung, oder? Das auch zu glauben. Hey, Gott kann uns mit Gutem überschütten. So eine krasse Aussage. Und dann haben wir so viel, dass wir auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun können. Und in meinem Kopf ist aber ganz oft, hey, ich muss mich um alles kümmern, oder? Ich muss es machen. Ich muss funktionieren. Sonst kracht hier alles zusammen. Und vielleicht kennst du auch diesen Druck in deinem Leben, diese Gefühle. Aber Gott möchte dir ein freies Herz schenken, das nicht an Ängste gebunden ist und sagt, vertrau mir. Ich werde dich und deine Familie versorgen, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und noch viel mehr. Und ihr dürft daher großzügig sein. Ein freies Herz ist ein großzügiges Herz. Ein Herz voller Ängste fällt es schwer, großzügig zu sein. Und Gott lädt dich ein, mit deinen Ängsten zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen, dass er sich kümmert. Und ich habe die 3 Punkte, die ich heute Morgen angesprochen habe, auch nochmal zusammengefasst auf dieser Folie. Ein dankbares Herz ist ein großzügiges Herz. Ein liebendes Herz ist ein großzügiges Herz. Und ein freies Herz ist ein großzügiges Herz. Und wenn du magst, schließ doch jetzt einfach mal kurz die Augen. Die Band wird hier ein bisschen instrumental spielen. Wir haben heute Morgen von dem großen Segen gehört, der uns zuteil wird, wenn wir großzügig sind. Wir haben gehört, dass wir dankbar sein dürfen, haben gehört, dass wir ein liebendes Herz haben sollen, haben gehört, dass unser Wert nicht von unserem Besitz oder Leistungen abhängt, haben gehört, dass wir Gott vertrauen dürfen, dass er derjenige ist, der uns versorgt und dass wir daher keine Angst haben müssen, selber zu kurz zu kommen. Lasst uns jetzt einfach ein paar Minuten still werden vor Gott, bevor die Lobpreisband dann übergeht wieder in den Lobpreis. Und schenkt doch Gott jetzt einfach die Möglichkeit, in euer Herz zu sprechen. uns Dinge zu zeigen oder wichtig zu machen, ja, wo wir vielleicht dankbarer sein sollen in unserem Leben, wo wir vielleicht Gott neu vertrauen dürfen oder wo Gott uns frei machen möchte, auch von Ängsten, von Versorgerängsten. Vielleicht zeigt Gott uns auch Personen, für die wir da sein sollen. So lasst uns einfach jetzt eine Zeit lang still werden vor unserem Gott.